Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 139 vom 9. April 2025. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube und da summt es und brummt es und es stellt sich raus, das ist die Svenja. Hallo Svenja.
Ja, ich habe Hummel im Hintern. Genau,
ja.
Hi.
Ja, wollte ich so nicht sagen, aber wenn du das für dich in Anspruch nimmst, natürlich. Ich bin der Christoph, eine weitere Person in diesem Podcast, eigentlich eher die Hummel, so wird immer gesagt, du brummst, so ja. Wusstest du eigentlich, Svenja, dass Hummeln einen Stachel haben?
Ja.
Ja, das ist so ein Ding, weiß ich nicht, aus meiner Kindheit heraus könnte ich mich nicht erinnern, dass das so vermittelt wurde. Bis mich dann mal eine Hummel tatsächlich gestochen hat. Man dachte immer, die beißen nur, aber die können auch stechen.
Mhm.
Anyway, das sind ja so urbane Mythen, Hummeln haben keinen Stachel und so weiter. Aber wir beschäftigen uns hier tatsächlich mit Forschung, mit Forschungsergebnissen rund ums Thema Boden. Und was eigentlich Bienen mit dem Boden zu tun haben, das ist ja vielleicht auch so ein urbaner Mythos, dass alle Bienen in irgendwelchen Bienenstöcken Honig produzieren in riesigen Völkern und so. Da wirst du uns, glaube ich, noch gleich aufklären. Aber Svenja, bevor wir das machen, möchte ich nochmal mit dir einen kleinen Exkurs machen. Und zwar in den künstlerischen Bereich. Welche Art von Kunst, sei es Musik, Oper etc., konsumierst du eigentlich gerne?
Im Wesentlichen sowas Angelehntes an Traditional Irish Music.
Mhm.
Ansonsten optische Kunst eher weniger. Im Alltag? Ja, doch, so Cartoons oder sowas.
Ja.
Das finde ich meistens auch ganz lustig. Aber ich bin jetzt auch nicht so viel auf Social Media unterwegs, dass ich mir jetzt so viele Bilder oder so angucken würde. Bin auch weniger in Museen. Ich genieße eher die Anblicke der Natur, so wie sie sind.
So das wie ist ein fantastisches Statement, Svenja. Die Anblicke der Natur, so wie sie ist, das ist genau das, was ich mir auch oft denke, wenn ich mal so unterwegs bin. Und was mich aber auch immer fasziniert, ist tatsächlich, wenn Künstlerinnen und Künstler in der Lage sind oder das wirklich glaubhaft versuchen, quasi diese Momentaufnahmen der natürlichen Anblicke quasi irgendwie in die künstlerische Welt zu holen. Ne? Also Klassiker, da werden schöne Bilder gemalt, da werden Skulpturen erschaffen. Wir haben das auf der DBG-Jahrestagung 2023 in Halle gesehen. Falls dich noch erinnerst, da in diesem Eingangsbereich, wo die Anmeldung war. Da gab es ja diese Säulen aus Bodenprofilen zum Beispiel. Ne? Also das ist was, wo Boden und Kunst, und das haben wir ja hier auch schon an der einen oder anderen Stelle besprochen, immer mal so zusammenkommen und wo tolle Sachen entstehen. Und ich kann jetzt stolz eigentlich verkünden, dass ein weiteres Bodenkunstprojekt eigentlich gerade in der Mache ist, und zwar von unserem Hörer Konrad Amrein. Liebe Grüße. Konrad, der ist Regiestudent und ist gerade dabei, sein Regiestudium abzuschließen. Und das hat er mir auch erklärt. Wir haben mal telefoniert jetzt in der letzten Woche. Wenn du Regie studierst an vielen Hochschulen, dann sozusagen schreibst du keine Bachelorarbeit oder Masterarbeit am Ende, sondern du machst halt wirklich ein praktisches Regieprojekt, ne, was du dann als Abschlussarbeit quasi vorzeigst, vorführst und so. Und das macht der Konrad mit einem kleinen Team tatsächlich am Staatstheater in Wiesbaden. Wird noch in diesem Jahr, und zwar Premiere ist am 27. Juni, ein Theaterstück, auch mit ganz viel musikalischer Begleitung etc. umgesetzt, was sich tatsächlich mit einem Boden beschäftigt, nicht mit dem Boden allgemein, sondern er kann das auch tatsächlich, hat er mir erklärt, ziemlich genau verorten. Das ist eine Parabraunerde auf Löss, die sich in Nordhessen auf dem Acker seiner Familie tatsächlich befindet. Ne? Also das ist in Familienbesitz, dieser Acker. Und da hat er sich informiert und den Boden dort angesprochen und mit diesem Boden.
Und er hat geantwortet.
Ja, genau. Der hat geantwortet und Konrad hat das aufgenommen und sich notiert und wird quasi diesen Boden dort vorstellen. Und Svenja, hast du eine Idee, wie man Theater machen kann mit dem Boden? Ich weiß es selbst nicht. Deswegen, das ist jetzt mal so ein bisschen so eine kreative Frage eigentlich. Hast du da ein Gefühl, wie man mit dem Boden Theater machen kann?
Mir kommt gerade so eine vage Erinnerung, etwas gesehen zu haben, ein YouTube-Video, eine Aufnahme von einer, ich weiß nicht, ob es eine Boden des Jahres Veranstaltung war oder irgendwie sowas, wo jemand auch Lieder dazu gemacht hat und auch, ich würde sagen, mal so theaterähnliche Elemente. Da hat jemand auch so Geräusche nachgemacht aus dem Boden und so weiter. Das fand ich schon ganz kreativ. Dann wurden irgendwelche Fakten über Böden und ihre Gefährdung so nachrichtenstilmäßig aneinander gepappt und dazu gab es eine Klavierbegleitung oder so. Also ja, so eine Umsetzung habe ich gesehen, aber ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das bei diesem Fall wird, weil die Leute sind ja alle unglaublich kreativ und denken sich immer was Neues aus.
Ja, und mir ging es auch so erstmal so, keine Ahnung, was willst du da machen? Ein paar Braunerde ist los. Übrigens, unser Soulcast-Logo, was ihr jetzt im Podcatcher seht, das ist ja auch eine Parabraunerde, jetzt nicht unbedingt auf Löss, da ist ziemlich viel Gesteinsmaterial im Untergrund, ja. Aber so ein Boden steht ja da. Ich bin sehr gespannt. Er hat angedeutet, dass dieses Theaterstück nicht in klassischen Akten, sondern in Horizonten ablaufen. So, das finde ich schon mal ganz lustig, aber weiß nicht, was dann in der Umsetzung letztlich passiert. Er hat mir jedenfalls sehr spannende Fragen gestellt. Ich wusste ja gar nicht, was, wenn dich jetzt ein Regiestudent anruft, was will der denn wissen? Ich dachte eigentlich vielleicht eher so fachliche Sachen oder so, vielleicht nochmal eine Nachfrage. Nee, weit gefehlt, Svenja. Das waren wirklich sehr philosophisches Gespräch, was mir große Freude gemacht hat. Und ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall dabei am 27. Juni im Staatstheater Wiesbaden. Was da rauskommen wird. Wir werden hier informieren auch über diese Premiere und natürlich herzlich euch motivieren, dort auch beizuwohnen, weil ich, so wie ich Konrad erlebt habe, ist das ein sehr motivierter Regiestudent, der da wirklich mit Herzblut bei der Sache ist. Schauen wir mal, was rauskommt, wa?
Cool, sehr spannend.
Das sehe ich auch so. Und an der Stelle natürlich auch nochmal liebe Grüße an Konrad und sein gesamtes Team. Sage ich nachher noch was dazu, weil ein Teammitglied hat sich auch ein Bodenmikrofon ausgeliehen, möglicherweise auch zu diesem Zweck. Aber Svenja, wir müssen und wollen natürlich zum Thema der heutigen Woche kommen, was du dir überlegt hast. Du bist, glaube ich, bekannt immer für sehr kreative Ideen, was die Themenfindung angeht. Ich glaube, dafür schätzen dich die Hörerinnen und Hörer auch. Und du wirst mir jetzt was über die Binoturbation erzählen, Svenja, und was es damit auf sich hat. Aber vielleicht erklär mal am Anfang erstmal Binoturbation. Das ist ja angelehnt an irgendeinen Fachbegriff, oder? Wollen wir das am Anfang auflösen oder willst du gleich ins Thema starten?
Ich würde sagen, das erklärt sich im Laufe der Zeit. Man kann aber sagen, dass es ein Kunstwort ist, das wir geschaffen haben. Also vielleicht hat auch jemand anders dieses Wort schon mal benutzt, aber ich habe es mir nochmal neu ausgedacht. Genau, also es geht natürlich um Bienen. Ihr habt es gemerkt, alle. Ich war am Wochenende auch schön auf dem Balkon. Also das habt ihr nicht gemerkt, aber ihr habt gemerkt, dass Frühling ist. Und das habe ich am Wochenende auch schön genutzt. Und was man dabei ja immer mal schon wieder rumfliegen sieht, sind die ersten Insekten. Nicht nur Bienen, aber auch. Tatsächlich hat eine Honigbiene sich auch bis zu uns auf den Teller mit Waffeln verirrt und hat da versucht, irgendwie so ein bisschen Zuckerwasser zu schlecken. Genau, und wenn man so an Bienen denkt, dann denkt man ja auch als allererstes an diese klassische Honigbiene, ne? Und wofür sie dann vor allem bekannt ist, ist, dass sie halt Pflanzen bestäubt. Das ist so der, ich sag mal, der Service von ihr, den wir besonders schätzen, neben dem Honig, den sie uns bringt. Aber es gibt da ja noch mehr. Zum einen gibt es nicht nur die Honigbiene, sondern sehr, sehr viele andere Bienenarten. Weltweit irgendwie über 20.000. In Deutschland sind ungefähr 600 Mal nachgewiesen worden. Das heißt nicht, dass sie alle regelmäßig vorkommen, aber nur mal so als Hausnummer, ne? Also es gibt nicht nur diese eine Art, sondern es gibt andere Bienenarten. Und wie du am Anfang sagtest, ne, wir kennen die Bienenstöcke, also so irgendwelche grünen angemalten Kästen mit so einem Schlitz unten, wo die Bienen alle rein und raus fliegen. Bei weitem nicht alle Bienen leben so, sondern sie leben nicht alle sozial, also manche schon, aber die meisten leben solitär und vor allem im Boden. Also nicht das ganze Jahr über natürlich, man sieht sie ja rumfliegen, aber da, wo sie ihre Brut aufziehen, wo sie ihre Eier reinlegen, das machen viele davon, sogar die meisten Arten machen das im Boden. Und deswegen gibt es also neben dem Bestäubungseffekt, den man von Bienen kennt, natürlich auch von Wildbienen, gibt es auch noch Effekte auf Böden. Und das wurde jetzt mal in einem Paper aufgegriffen. Das nennt sich auf Englisch Beyond Pollination, the neglected contribution of ground nesting bees to soil functions. Also auf Deutsch übersetzt, über Bestäubung hinaus, der vernachlässigte Beitrag von bodenbrütenden Bienen zu Bodenfunktionen. Und jetzt können wir vielleicht an der Stelle mal den Titel erklären. Also Bienoturbation, klar, die Biene, das erschließt sich von selbst. Und die Bioturbation, wer sich mit Böden nicht so beschäftigt, kennt das vielleicht nicht. Man kennt aber, wenn es turbulent zugeht, dann geht alles drunter und drüber. Und so ist es ungefähr auch im Boden. Also Turbation bedeutet, wenn der Boden irgendwie umgeschichtet, durchmischt wird. Und Bioturbation heißt es dann, wenn das durch Lebewesen passiert, also im Wesentlichen durch Bodenfauna. Genau, damit haben wir die Bioturbation und jetzt sind wir also bei der Bienoturbation, der Teil, der durch Bienen verursacht wird. Also nochmal etwas genauer, was machen die Bienen jetzt genau im Boden? Wie gesagt, sie nisten dort und sie graben sich also dafür eine Niströhre. Und Christoph, ich habe dir die Kernabbildung aus diesem Paper schon mal in unsere gemeinsame Cloud getan. Vielleicht sag vielleicht erstmal vorweg, wie viel Dotterweich diese Abbildung bekommt und dann, was du siehst.
Also wirklich sehr liebevoll illustriert und jetzt habe ich die Legende nicht da, es sind ganz viele Kürzel dabei. Ich würde schon sagen, so 0,75 Markus Dotterweich würde ich schon vergeben für diese Abbildung. Wie gesagt, ganz viel Liebe mit dabei. Und jetzt soll ich erzählen, was ich sehe. Ne?
Vielleicht erklärst du für alle Unwissenden noch, was unsere Markus Dotterweich-Skala ist.
Ja, Markus Dotterweich ist ein Autor eines Papers, das ich mal mit Julian Zemke hier besprochen habe in diesem Podcast. Und der ist einfach bekannt dafür, dass er hervorragende Illustrationen macht in seinen Studien. Deswegen haben wir hier irgendwann mal die Markus Dotterweich-Skala eingeführt. So ein kleiner Insider in diesem Podcast. Ja. Und ein Markus Dotterweich, es gibt nur einen natürlich, aber wir nähern uns immer an so ein Stück weit, ne? Genau, und diese Abbildung versucht das auch. Also man sieht quasi einen Boden im Profil. Da ist jetzt nicht sehr differenziert, aber darauf kommt es, glaube ich, in der Abbildung auch gar nicht an. Man sieht die Bodenoberfläche und was da sich befindet. Also das sind vor allem Pflanzen, die bestäubt werden wollen. Und man sieht dann eben verschiedene Handlungen, würde ich es mal bezeichnen, von Bienen. Die eine fliegt durch die Luft, die andere sitzt auf so einer Distel drauf und schnurpst da, glaube ich, gerade den Nektar weg. Dann gibt es auch eine, die zum Beispiel gerade einen Gang anlegt, allerdings eher an so einer Steilwand. Und andere Gänge sind mehr oder weniger senkrecht in den Boden schon gut ausgebaut. Und man sieht da auch, wie dann zum Beispiel die Eiablage passiert. Wie da Nektar oder Pollen eingelagert wird, so würde ich es mal interpretieren, Eiablage, ne? Also das sind alles so Dinge, die man auf der Abbildung sehen kann. Wenn man da noch eine Legende dazu hat, dann wird vermutlich erklärt ganz einfach, was Bienen in Böden so treiben, oder?
Genau, auf die Legende wollte ich jetzt gar nicht großartig eingehen, weil du hast das schon sehr gut erfasst, was da so passiert. Tunnel werden gegraben, Dinge werden in diese Nisthöhlen eingetragen, also da wird was reingelegt. Es werden auch teilweise, wenn du dir die dritte Röhre von rechts die zweite Röhre von rechts anguckst, dann wird da sogar eine Röhre wieder so teilweise verfüllt. Also all diese Tätigkeiten, das können verschiedene Bienenarten so tun. Also was sie machen, ist eben diese Röhrengraben. Die sind unterschiedlich tief, je nach Art. Im Mittel kann man so sagen, ungefähr 10 bis 20 Zentimeter könnten die so vertikal nach unten gehen. Es sind aber schon welche gefunden worden bis zu 5,3 Metern. Das ist für so ein kleines Insekt doch schon ordentlich.
Wollte ich gerade sagen, 5,3 Meter, da vermutet man ja nicht mal einen Maulwurf, weil man weiß, dass die relativ flach graben. Ne? Also das finde ich beeindruckend.
Ja. Und jetzt gehen wir schon gleich in so eine Zahl, die die AutorInnen hier ausgegraben haben aus der bisher bestehenden Literatur. Und zwar, wie viel Boden von Wildbienen so bewegt werden kann pro Hektar und Jahr. Und da sind wir so bei je nach Art und je nach Studie etwa 5,5 bis zu 27 Tonnen pro Hektar und Jahr.
Okay, also das muss man vielleicht erklären, Tonnen pro Hektar und Jahr. Kann man sich in der großen Skala vielleicht noch einigermaßen vorstellen, aber das bedeutet ja, dass man quasi, wenn das einzelne Gänge sind, also relativ kleine Querschnitte und so, dass man diesen Materialtransport aus diesen einzelnen Gängen oder Gangsystemen quasi auf die Fläche hochrechnet, ne?
Im Prinzip, ja, genau.
Ja.
Also das hängt natürlich auch von der Besiedlungsdichte ab, deswegen schwankt das auch so stark. Aber das ist mal so eine Hausnummer und damit man das ein bisschen einschätzen kann, der eine Ökosystemingenieur des Bodens, den wir ja alle kennen und der ja auch in unserem Logo vertreten ist, ist der allseits geliebte Regenwurm. Und was der so bewegt, ist ungefähr 10 bis 50 Tonnen pro Hektar und Jahr. Das heißt, die Wildbiene kann sich damit durchaus messen.
Beeindruckend. Hat man nicht auf dem Schirm, ne?
Ja, im Vergleich dazu zum Beispiel andere Insekten, da haben wir noch Termiten und Ameisen, die sind ja auch noch bekannt dafür, den Boden nennenswert zu bewegen. Und das sind eher so 1 bis 5 Tonnen pro Hektar und Jahr. Also tendenziell weniger als so eine Wildbienenpopulation. Und dazu muss man aber sagen, dass Regenwürmer und auch Termiten und Ameisen ja, wenn nicht zwar das ganze Jahr, so doch wesentliche Teile des Jahres daran arbeiten, während so eine Wildbiene das innerhalb von wenigen Tagen erreicht. Also das ist schon beeindruckend.
Deutlich höhere Produktivität, wenn man das mal in ökonomischen Kennzahlen fassen will.
Ja, auf jeden Fall ist die Aktivität da deutlich konzentrierter. Gut, den Rest des Jahres schafft sie dann auch nicht mehr viel. Wahrscheinlich ist sie den Rest des Jahres so aus der Puste, aber in der Zeit hat sie richtig was geschafft.
Ja.
Ja, und was man jetzt in diesem Bild auch noch sieht, abgesehen von der Größe und der Menge, gibt es ja auch noch verschiedene Formen von den Bauten. Du hast eben schon erwähnt, dass eine Biene so eigentlich horizontal in so eine Stallwand reingebohrt hat oder gegraben. Dann gibt es welche aber, die tendenziell senkrecht bohren und dann vielleicht nochmal so unten eine Abzweigung haben für die Larve, die dann da rein soll. Es gibt welche, die haben senkrecht Röhren und dann gehen so links und rechts überall mal wieder Brutkammern ab. Und dann gibt es so welche, die sozial lebenden, bodenbrütenden Wildbienen, die können richtige Netzwerke ausbilden. Also ganz komplexe Netzwerke, die verbunden sind und die auch über Monate, ich glaube sogar auch über Generationen erhalten bleiben und genau immer weiter ausgebaut werden. Also da ist schon eine enorme Formenvielfalt, aber was sie alle gemeinsam haben, ist, dass diese Gänge Effekte auf den Boden haben. Nicht nur über die direkte Auswirkung auf das Material, was bewegt wird, sondern auch über das Bodenvolumen, auf das Bodenvolumen drumherum. Genau, also das erste, der offensichtliche Effekt, den habe ich gerade so halb beiseite gewischt, ist natürlich, dass der Boden erstmal die Bodenpartikel, die mineralischen Partikel an sich durchmischt werden. Das heißt, wenn wir jetzt verschiedene Horizonte haben mit unterschiedlicher Korngrößen, also sandig, schluffig oder tonig, dann kann das vermischt werden, dadurch, dass sie halt aus unteren Horizonten was nach oben befördern. Das ist so ein Effekt. Und zwar ist das tatsächlich auch was Besonderes, dass die Biene da gar nicht selektiert, weil sie einfach alles mit ihren Beinen rausschiebt, während Ameisen das tendenziell so in ihren Mundwerkzeugen tragen und deswegen eine bestimmte Korngröße bevorzugen. Und deswegen da sozusagen, ja, ein bisschen selektiv sind. Das nächste, was natürlich auch einigermaßen offensichtlich ist, die Porosität wird erhöht vom Boden. Also so eine Röhre ist ja an sich eine große Pore. Und das andere Material, das wird ja einfach oben drauf gehäuft. Also insgesamt wird der Boden dann lockerer. Und durch diese Röhren können Dinge rein und raus. Erstmal so ganz allgemein Dinge. Diese Dinge können sein Wasser. Also man sieht in dem Bild in der Mitte ist so eine Regenwolke und da regnet es genau in diese Röhre rein. Also kann das Wasser relativ schnell versickern in diesen Röhren. Ist natürlich schlecht für die Larven, die da unten drin sind. Aber wenn man jetzt bedenkt, dass wenn es viel regnet und irgendwann der Boden so gesättigt ist, dass nicht mehr rechtzeitig das Wasser versickern kann, sondern oben sich sozusagen aufstaut, dann fängt es ja an, oberflächlich abzufließen. Und dann kann das passieren, was wir als Erosion kennen. Also das Wasser nimmt Bodenmaterial mit und schwemmt es irgendwo anders hin. Und das ist ja eigentlich was, was wir fast immer vermeiden wollen. Und deswegen ist es eine gute Sache, wenn die Infiltrationsleistung, also die Möglichkeit des Bodens, Wasser aufzunehmen und nach unten zu leiten, wenn die vergrößert wird. Das ist das eine, also Wasser von oben nach unten. Was aber auch in diesem kleinen Kreis da so zu sehen ist, da sind so CO2 und O2-Moleküle dargestellt, also Gase. Das heißt, der Boden wird auch belüftet dadurch. Da sagen die Autoren auch, dass das besonders wichtig ist, zum Beispiel in Böden, die mit No-Tillage, also mit Direktsaat bewirtschaftet werden. Da ist ja ein häufiges Problem, dass diese Böden dann, zumindest hierzulande ist es ein Problem, dass sie verdichten. Und dann möchte man gerne, dass irgendwer einem hilft, doch wieder ein bisschen Lockerheit da reinzubringen und Gasaustausch und so weiter. Und das können eben diese Bienen auch unterstützen. Dann habe ich noch gesagt, Dinge können rein und raus. Damit meinte ich auch etwas, was die Bienen aktiv rein und rausbringen, beziehungsweise eigentlich eher reinbringen, nämlich verschiedene organische Substanzen. Kannst du dir vorstellen, Christoph, was für organische Substanzen die so mitbringen könnten?
Ja, ich gehe jetzt mal von Pollen und Nektar aus, ne, ohne das jetzt chemisch zu klassifizieren. Mhm. Und die legen natürlich auch Eier, das heißt, da bleiben ja dann auch Überreste der Eier Ummantelung zurück und so. Das wäre das, was mir jetzt einfallen würde.
Mhm, genau, Pollen und Nektar ist klar, als Nahrung für die Larven. Was sie aber teilweise auch tun, ist, dass sie die Brutkammern mit so einem Sekret, was sie selber in Drüsen absondern, so auskleiden. Die AutorInnen haben das so ein bisschen verglichen mit der Regenwurmtapete, die man bei Regenwurmröhren kennt, wobei die ja ihre Ausscheidung, also ihre Hinternausscheidung benutzen. Und nicht, also soweit ich weiß, ich hoffe, das ist richtig, ich bin keine Bodenbiologin, aber genau, also irgendwie so ein Drüsensekret, das nehmen sie, um die Wände auszukleiden. Ob das jetzt der Stabilität dient oder ob das auch eine Nahrung sein soll, das haben sie jetzt nicht so genau erklärt. Und was es tatsächlich teilweise zusätzlich noch gibt, ist, dass sie so Blätter abschneiden. Man sieht das in der Abbildung bei C1a. Da fliegt so eine Biene rum. Das sieht so aus, als hätte sie in den Mundwerkzeugen irgendwie so einen Schnipsel von einem Blatt. Und tatsächlich gibt es mindestens eine Art, die ist auch tatsächlich die Wildbiene des Jahres, die Blätter zerschneidet und diese Bruthöhle mit Blättern innen auskleidet. Insofern gibt es also eine große Menge an verschiedenen Dingen, die so zurückbleiben können. Dazu kommen möglicherweise noch die Ausscheidungen der Biene, wenn sie gerade drinnen am Graben ist und mal muss. Und natürlich auch Larven, die zwar schlüpfen und fressen, aber dann wieder sterben. Auch die bleiben dann ja im Boden als organisches Material zurück. Das heißt, wir haben im Prinzip auch eine Durchmischung, was die organische Substanz angeht. Die organische Substanz kommt ja ansonsten hauptsächlich an der Oberfläche vor. Und das wird dann also durch diese Röhren da auch mit eingebracht.
Nur der Vollständigkeit halber, liebe Svenja, ich habe das mal schnell recherchiert. Die Wildbiene des Jahres 2025 ist die Gartenblattschneiderbiene. Also da sagt der Name auch genau das, was sie macht.
Faszinierend. Richtig, genau. Tatsächlich habe ich auch schon einen Link für die Shownotes vorbereitet, wer sich das angucken möchte beim Wildbienenkataster. Da gibt es eine Pressemitteilung und auch Bilder, die man sich angucken kann. Das ist wirklich sehr spannend, auch kurze Videoabschnitte. Wirklich cool. Also ich bin schon wieder in Rabbit Hole gefallen. Also diese Wildbienen, was die alles können. Natürlich nicht jede Art kann alles, aber es gibt eine unglaubliche Bandbreite an ja Überlebenstechniken und so, was die sich so über die Evolution angeeignet haben. Das ist wirklich super spannend. Genau, und diese Gartenblattschneider, ich wollte schon fast Ameise sagen, Biene, die ist auch so gewählt, dass sie eine eher häufige Art ist. Das heißt, man hat sogar eine gewisse Chance, sie mal im eigenen Garten zu sehen, wenn er denn einigermaßen naturnah gestaltet ist. Allerdings braucht ihr jetzt noch nicht Ausschau zu halten. Ich glaube, die fliegt erst ab Juni oder Juli oder so. Genau, aber wie gesagt, unter dem Link findet ihr sonst mehr Informationen dazu. So, jetzt hatten wir schon organische Substanz. Von toter organischer Substanz zu der lebenden ist es ja gar nicht mehr weit. Das heißt, die Autorinnen haben auch noch spekuliert, dass es sein kann, dass die biologische Aktivität dann durch diese bessere Belüftung und durch diese Drüsensekrete, also eine leicht verfügbare Nahrung, dass die dadurch erhöht sein könnte. Dazu gibt's aber leider noch nicht so richtig Daten. Und ein letzter, auch sehr spannender Punkt, wo ein Lebewesen ist, sind meistens andere, und Bienen können infiziert sein mit Viren oder Bakterien, auch Pilzen. Und wenn sie da in den Boden reinkrabbeln, dann tragen sie möglicherweise auch diese Lebensformen oder fast Lebensformen im Fall der Viren in den Boden ein. Und die Effekte davon auf den Boden sind bisher tatsächlich auch noch ziemlich unklar. Also, aber man sieht also eine Röhre, großer Effekt. Da kann einiges passieren, was den Boden verändert, dadurch, dass die Wildbienen da sind. Und tatsächlich ist das eine so starke Veränderung des Bodens, dass man dafür, oder die AutorInnen haben dafür einen neuen Namen vorgeschlagen, für diese Sphäre im Boden, die durch Bienen beeinflusst ist. Man kennt das von Regenwürmern, da ist es dann die Drilosphäre, wobei der Begriff war mir jetzt noch nicht so bewusst, aber dass Regenwürmer sozusagen eine eigene Welt sozusagen für sich schaffen, ist bekannt. Es gibt es auch für Ameisen, die Myrmekosphäre, für Termiten relativ einfach die Termitosphäre. Wurzeln, daher kennt man es eigentlich vielleicht noch am ehesten, wenn man sich damit mal beschäftigt hat, die Rhizosphäre. Und was sie jetzt vorschlagen, ist die Melitosphäre. Und nein, das ist nicht die heimische Küche, wenn man einen Kaffee gemacht hat, sondern Melita ist griechisch für Biene. Und deswegen nennen sie das also die Melitosphäre.
Den Begriff durfte ich ja jetzt bis jetzt noch nicht droppen, weil der auch in der engeren Auswahl für einen Folgentitel gelandet ist. Aber interessant zu wissen, wie ernst meinen Sie das mit diesem Vorschlag, die Melitosphäre zu definieren? Hast du da ein Gefühl?
Also ich denke schon, dass Sie es ernst meinen, weil ehrlich gesagt war mir nicht klar, dass es eine Myrmekosphäre für Ameisen gibt. Wenn es das gibt, finde ich das völlig gerechtfertigt, auch etwas für Bienen zu erfinden, weil ich schon denke, dass diese Drüsen zum Beispiel, die sie haben, die bestimmte Dinge produzieren, dass das schon sehr spezifisch ist und dass vielleicht die Ameisen, weiß ich nicht, ob die das auch machen, oder wenn, dann machen sie es wahrscheinlich auf eine andere Art. Insofern, vielleicht kommt man irgendwann dazu, dass man wiederum alle grabenden Insekten irgendwie in eine Gruppe tut und sagt, das ist die grabende Insektosphäre. Aber wenn, solange man auf der Ebene ist, dass man sagt, jedes Tier, was irgendwie den Boden nennenswert beeinflusst in seiner unmittelbaren Umgebung, das kriegt irgendwie so einen Namen, dann finde ich das durchaus völlig nachvollziehbar. Es klingt natürlich erstmal lustig, weil man bei Melitta halt erstmal an Kaffee denkt. Aber übrigens, ich habe das recherchiert. Melitta heißt deswegen so, weil die Erfinderin des heute benutzten Kaffeefilters, die hieß Melitta mit Vornamen. Und danach ist diese, dieses ganze Imperium quasi benannt.
Also so, was weiß ich, aus dem Lateinischen angelehnt, ist der Name irgendwas auf eine Biene hindeutend sozusagen. Ja, was weiß ich.
Frauen werden oft nach Blumen benannt, warum sollen sie nicht nach Bienen benannt werden?
Ja, warum nicht? Aber Melitosphäre, das ist natürlich auch aus Sicht der Autorinnen und Autoren, die natürlich Verfechter sind der Wildbiene, da machen wir uns doch nichts vor. Ist natürlich auch ein schönes Schlagwort, um quasi für ihre Sache ein bisschen einstehen zu können. Also von daher, warum nicht? Das Recht hat man, glaube ich, wenn man publiziert, dass man auch Begriffe versuchen darf zu prägen, und dann hoffen wir mal, dass sie damit Erfolg haben, ne?
Ja, ja. Das ist tatsächlich auch, jetzt greife ich ein bisschen vor von der Conclusion, die Sie da geschrieben haben, zur Schlussfolgerung. Es ist nämlich tatsächlich so, du und ich, wir hätten jetzt wahrscheinlich beide, wenn wir Wildbienen hören, nicht als erstes an Bodenlebewesen gedacht, also dass sie zu der Kategorie auch gehören. Und das ist auch in den gesellschaftlichen Bereichen, die so Regulationen niederschreiben für Schutz von Bodenbiodiversität, auch noch nicht so richtig angekommen. Das heißt, wann immer irgendwelche Texte, irgendwelche Richtlinien oder so geschrieben werden, ich glaube, von der FAO gab es irgendwie was zum Schutz von zum Schutz von Bodenbiodiversität, so rum, dann werden Wildbienen in den allermeisten Fällen nicht berücksichtigt. Und tatsächlich, ich habe auch nochmal nachgehört, unsere Folge zum Edaphon, die Lehrbuchfolge. Da sind auch Insektenlarven, hattest du einmal erwähnt. Und das trifft ja im Prinzip auf die Bienen auch zu, aber nicht explizit. Und meistens verbindet man einfach Bienen nicht damit. Und das ist tatsächlich für die Bienen, wie man dann sieht, ein Problem, weil sie so dann auch nicht geschützt werden. Die allermeisten Wildbienen, wie gesagt, nisten im Boden und sie brauchen diesen Schutz. Nisthilfen ist nochmal ein extra Thema, ist meistens auch schwierig, weil sie gerne auch in die Röhren zurückgehen, in denen sie aufgewachsen sind. Das heißt, der Schutz der bestehenden Nester ist wirklich wichtig. Und deswegen ist eben Bodenschutz für Bienenschutz wirklich eine wichtige Sache. Und deswegen denke ich, ist es auch gerechtfertigt zu sagen, wir haben jetzt hier eine Melittosphäre und das ist ein geschütztes Biotop. Das kann ich schon sehr nachvollziehen, dass sie dafür dann extra einen Begriff prägen, um Wildbienen eben besser schützen zu können.
Ja, auf jeden Fall. Gerade man hat es nicht auf dem Schirm. Ich möglicherweise auch nicht. Ich erzähle nachher noch was dazu, in welchem Kontext ich für Wildbienen arbeite. Aber fahr gern erstmal fort. Ich bin, glaube ich, noch nicht gesättigt. Ich will noch mehr wissen über die Wildbienen.
Ja, eine Sache habe ich jetzt noch außen vor gelassen. Und zwar haben die AutorInnen noch beschrieben, wie Wildbienen eigentlich sich verhalten zu Regenwürmern, also nicht im direkten Verhältnis, sondern wie ist deren Grabtätigkeit, wo ist die und wann ist die im Vergleich zu Regenwürmern? Weil wir haben jetzt schon gesehen, die sind so von der Menge an Boden, die sie bewegen, sind sie in etwa vergleichbar. Was sie aber sagen ist, es gibt einen Faktor, der die voneinander trennt. Und zwar Regenwürmer, die haben eine dünne Haut, so eine schleimige Haut. Die sind nicht gut geschützt vor Austrocknung. Das heißt, die mögen es gerne kühl und vor allen Dingen feucht. Und die Bienen sind ja ganz anders. Die haben ja so ein Außenskelett und darauf nochmal so eine Wachsschicht. Das heißt, die sind gegen Austrocknung ganz anders geschützt. Und das zeigt sich dann eben auch in deren Aktivität. Das heißt, räumlich sind sie oftmals getrennt. Also Wildbienen graben oft gerne da, wo es warm und trocken ist. Und Regenwürmer eben, wie gesagt, da, wo es feucht und kühl ist. Und auch, wo sie nebeneinander wirklich an einem Ort vorkommen, da haben sie dann eine zeitliche Verschiebung. Weil im Winterhalbjahr ist es dann eher feucht und da kann der Regenwurm gut graben. Da ist der Boden auch leichter durchzugraben, weil der halt weicher ist. Und die Biene, die fängt halt erst im Frühjahr bis Sommer an, sich da rauszuwühlen und ist aktiv und dann die warme, trockene Jahreszeit über ist sie aktiv und wenn es wieder Richtung Herbst geht, dann hat sie ja schon ihre Larven im Boden und ist also nichts mehr mit Graben. Und deswegen ist es tatsächlich ganz cool, dass sich Wildbienen und Regenwürmer da eigentlich total gut ergänzen.
Ja, das sind auch so Wechselwirkungen, ne? Also nicht nur die Wildbiene an sich, sondern natürlich auch die Wechselwirkung mit ihrer belebten Umwelt, die man möglicherweise gar nicht auf dem Schirm hat, ne? Ich kann mir auch, du hast es ja vorhin auch schon angedeutet, durch diese Grabungsgänge, durch die Einbringung organischer Substanz in den Boden, ne? Da gibt's ja noch viel, viel mehr Wechselwirkungen, gerade auch mit Mikroorganismen. Das ist im Bereich von einigen Zehnerpotenzen, die könnte man gar nicht einzeln aufdröseln, ne? Also von daher glaube ich ein starkes Plädoyer dafür, die Wildbiene nicht nur auf dem Schirm zu haben, sondern sie auch besonders zu schützen. Und ich habe jetzt parallel nochmal geschaut. Ich weiß nicht, hast du schon mal was von Rubinga Schnögelrögel gehört?
Nein.
Das ist gut. Das ist das nächste Rabbit Hole, in das ich dich hier mit reinschubsen möchte, Svenja. Rubinga Schnögelrögel, der ist auch auf ganz unterschiedlichen Plattformen aktiv, ist eigentlich auch ein Wissenschaftskommunikator, kann man nicht anders sagen, Biologe seines Zeichens. Der ist so bekannt für ganz pointierte Videobeiträge eben zu Themen, die vor allem die Biodiversität umfassen. Witzig ist sein Format Pflanzen, die ich hasse. Da geht es dann meistens um so invasive Arten oder um so 0815 Pflanzen, die in Baumärkten verkauft werden als innenfreundlich und dann aber nur so Generalisten anlocken. Ne? Also wirklich so Bienen, die generell sowieso auf alles stehen, was irgendwie blüht. Ne? Aber ihm kommt es immer drauf an, eben diese spezialisierten Arten ein bisschen rauszuheben und dann auch nochmal zu erklären, was die für eine Ökosystemfunktion haben. Das macht er auch in seinem eigenen Garten. Und ich habe mal noch in die Shownotes geballert, quasi nicht nur seinen YouTube-Channel, sondern auch zum Beispiel ein Video von ihm, wo er ein sogenanntes Sandarium anlegt. Also wirklich kein Terrarium, ne, sondern wirklich eine Sandfläche in dem Fall. die er in seinem Garten angelegt hat, nur um spezielle Wildbienenarten, vor allem Spezialisten, dort anzulocken. Und ich weiß nicht, ob das auch unter Sandarium fällt, aber was er zum Beispiel auch gemacht hat in seinem Garten, ist, der hat sich mit dem Radlader einfach so eine Fuhre wirklich Sand, Spielsand kommen lassen oder mehrere Radladerschaufeln und hat die in so ein Holzgestell quasi einfüllen lassen. Hat sich das dann eine Zeit lang setzen lassen bei aller möglichen Witterungen. Dann hat er das Holzgestell quasi entfernt, sodass quasi so eine senkrechte Steilwand aus Sand entstanden ist, die auch so ein bisschen verfestigt war. Und das war mit dem Ziel, er hatte zwei Ziele. Erstens nämlich, es gibt tatsächlich Pflanzen, die an solchen Steilwänden speziell wachsen. Und zweitens, das sehen wir ja auch in deiner Abbildung, die du mitgebracht hast oder die ich gerade erklärt habe, es gibt eben auch Wildbienenarten, die wirklich vorwiegend an solchen Hängen graben und eigentlich gar keinen Bock drauf haben, senkrecht in den Boden reinzugehen. Und die spricht er damit an. Und den möchte ich einfach mal empfehlen. Das ist ein Brandenburger, glaube ich. Der hat auch so einen schönen Dialekt, wie ich finde, und ist wirklich sehr pointiert und kann gut erklären.
Ich muss da vielleicht den Enthusiasmus ein kleines bisschen trüben, weil ich auch über dieses Thema Sandarien gestolpert bin und dass da auch WildbienenexpertInnen sagen, das ist auch nicht immer sinnvoll. Also da muss man auch drauf achten, in welcher Umgebung bin ich denn eigentlich? Denn sonst hat man eventuell den gleichen Effekt wie bei den Bienenweiden, die im Baumarkt verkauft werden. Man fördert Generalisten, die sowieso alles nehmen und eh in der Umgebung sind und die es wirklich in der Gegend bräuchten. Die brauchen vielleicht gerade was ganz anderes. Also da muss man schon auch ein bisschen überlegen, was gibt es schon in meiner Umgebung, was sollte gefördert werden. Aber dazu würde ich sagen, findet man alles unter dem Link, den ich in den Shownotes da reingetan habe.
Genau. Gehen wir mal davon aus, der sich als Biologe vielleicht schon damit auskennt und so, aber das ist natürlich richtig. Und was ich auch angedeutet habe, ist, ich mache das ja tatsächlich auch auf Balkonien, Svenja, ne? Und das ist was fest im Jahresablauf eingeplant ist, was ich schon seit einigen Jahren mache. Ich habe irgendwann mal angefangen, auf meinen Wanderungen quasi so ein bisschen Holz zu suchen, ne? Also manchmal liegt ja so nach dem Holzeinschlag liegt ein bisschen was rum. Jetzt nehmt ihr das mal mit nach Hause, wenn ihr zu Hause auch einen Balkon habt, und bohrt da einfach mal ein paar Löcher rein. Und hängt das mal senkrecht auf. Was willst du jetzt mit dem Zeug und so? Und Svenja, ich schwöre dir, hier in Leipzig, im Norden von Leipzig, Betonwüste, Haufen Wohnsiedlung, der nächste Park ist so, naja, so 500, 600 Meter entfernt, also doch schon eine Ecke. Es ist jedes Jahr jedes Loch besetzt. Und zwar mit irgendeiner Wildbiene, ja. Und das ist eine ganz einfache Methode. Hat mein Opa früher auch im Garten schon gemacht. Der hatte so alte Holzbalken und der hat ja an jedem zweiten Gartenpfosten vom Gartenzaun hat er so einen Holzbalken aufgehangen und da zig Löcher reingebohrt. Es summt und brummt die ganze Zeit. Also das ist vielleicht auch eine ganz einfache Sache, wie man auch auf dem heimischen Garten quasi den Bienen ein bisschen helfen kann. Kanntest du diesen Trick schon?
Naja, das ist ja im Prinzip, wie diese Nisthilfen häufig gemacht sind, ne? Also da sind ja so Holzklötze meistens, dann bohrt man Löcher rein. Wie gesagt, ich verweise ein letztes Mal auf diese Quelle wildbienen.info. Da steht genau, was man alles richtig und falsch machen kann bei diesen Löchern. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht noch in die Tiefe einsteigen, weil da bin ich auch nicht die richtige Expertin dafür.
Ja, darfst du natürlich nicht um die Ecke bohren, ne?
Das ist so wird schwierig. Ja, aber ich meine, das war doch jetzt mal ein kleiner Parforce-Ritt. Ich würde sagen, ich fasse nochmal zusammen. Wir haben gelernt, die meisten Wildbienen nisten im Boden und sind also per Definition Bodenfauna. Sie graben Gänge in die Böden für ihre Brut und tragen dazu wesentlich zur Turbation bei. Und ihr Beitrag ist ganz besonders wichtig an Orten und zu Zeiten, die für Regenwürmer zu trocken sind.
Sehr schön. Die Wildbiene, wie gesagt, haben wir mehrfach gesagt, hat man nicht so auf dem Schirm. Und ich war da ein bisschen traurig, Svenja, wenn ich so in die Landschaft blicke. Das habe ich mit Konrad Amrain auch besprochen, so ein bisschen philosophisch, ne? Und die Einstellung der Menschen quasi zur Natur, ne? Die Natur einerseits so das gefährliche Fremde, ne? Denken an die deutsche Romantik, ne, der Wanderer, der da irgendwie so vor Nebelbänken steht und der ist ganz zivilisiert gekleidet und die Wildnis umfängt ihn so ein bisschen, ne. Und auf der anderen Seite eben auch, dass man so eine Fehlvorstellung hat, was ist denn eigentlich natürlich, ne, diese riesigen Ackerschläge, diese homogenisierte Landschaft und so. Das ist es ja möglicherweise gar nicht, ne? Und das sind aber auch Landschaften, das sind Landnutzungsformen, die vielleicht der Wildbiene nicht sehr zuträglich sind. Das muss man einfach mal so akzeptieren und sich dann vielleicht auch fragen, wie könnten wir das denn wieder hinkriegen, dass die Wildbiene vielleicht auch mehr Raum bekommt und eigentlich auch ihre Ökosystemfunktion in einem höheren Maße wieder erfüllen kann. Können wir, glaube ich, alle nur von profitieren, ne? Weil die haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, weil es auch einfach nicht Thema war dieser Studie, ne? Aber gerade diese Bestäubungsleistung auch von Bienen, das ist was diese Nutzbienenvölker einfach nicht abdecken können. Ne? Dafür brauchst du Wildbienen auch in Ackerkulturen, auf Streuobstwiesen und so und natürlich auch im heimischen Garten. Das ist vielleicht alleine schon Grund genug, um die Bienen zu schützen, plus die Bodenfunktionserhaltung, die du gerade beschrieben hast.
Genau.
Schöne Sache, Sven.
Und tatsächlich, wenn man sie bei sich zu Hause in der Nähe haben will oder sie sich sowieso ansiedeln, braucht man auch, wenn man Kinder hat oder so, überhaupt keine Angst haben. Denn vielleicht lösen wir jetzt noch einen urbanen Mythos auf. Wildbienen können zwar theoretisch stechen, aber ihr Stachel ist viel zu schwach, um durch menschliche Haut zu kommen. Das heißt, Menschen haben von Wildbienen überhaupt nichts zu befürchten.
Krass. Das war mir auch neu, tatsächlich. Ja. Und machen wir jetzt das Plädoyer, geht doch mal in den Wald, holt euch, du stellst dann wieder auf die, deine Website ab, hier Schaffung von Nistmöglichkeiten, okay. Aber kann man schon sagen, oder? Wenn du in einer Stadt wohnst und es gibt einfach wenig Nistmöglichkeiten für Wildbienen und so, dann informiert euch drüber und schafft welche, ne?
Genau, beides. Das Schaffen und das Informieren, einfach im Wechsel. Das ist ja ein Lernprozess.
Im Wechsel, aber in einer festgelegten Reihenfolge. Erst informieren und dann schaffen.
Und dann wieder informieren, wenn es nicht klappt. Genau.
Ja, ja. Nee, schöne Sache, Svenja. Vielen Dank für dieses tolle Thema. Ja, für dieses wichtige Thema. Ich habe auch wieder mal den Verdacht, dass es aber nicht das letzte Mal sein wird, dass wir hier über Wildbienen sprechen. Ganz wichtige Tierchen. Und was ich auch noch in die Shownotes kloppen werde, ist ein Beitrag vom ZDF-Magazin Royal, Jan Böhmermann, der sich ja auch mal die, ich zitiere jetzt, die Bienenmafia ein bisschen vorgeknöpft hat. Ne? Da geht es dann um solche Bienen. Aber wer da mal ein bisschen Entertainment sucht, der findet da entsprechend auch noch Material, Argumentationsgrundlagen auch vielleicht, warum es nicht so gut ist, diese industrielle Bienenhaltung unbedingt zu unterstützen. Nee, also eine schöne Sache, Svenja, vielen herzlichen Dank. Und jetzt ist es natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer immer so eine Sache, ne? Die hören uns hier zu, wir erklären uns gegenseitig ganz viel, aber eben etwas praktisch zu machen, etwas selbst zu erfahren in der Natur, das ist ja nochmal das andere, ne? Und ich werde nicht müde, jetzt in jeder Folge darauf hinzuweisen, dass ihr das tatsächlich machen könnt und mit Material, was ihr von uns bekommt, ne? Also eure Sinne habt ihr immer dabei, aber manchmal braucht es zum Beispiel ein Bodenmikrofon, um diese kleinen Tierchen im Boden auch besser hören zu können. Und Bodenmikrofone sind im Angebot, Svenja, du weißt es, es wissen alle und es haben sich schon viele, viele Leute gemeldet. Es sind noch wenige Slots frei. Ihr könnt noch unter solcast.de/Bodenmikrofone euch da informieren, welche Verleihzeiträume es gibt, wie die Konditionen sind, wo man sich da eintragen muss, etc. etc. Und dann macht das doch einfach mal. Ihr habt jetzt noch die Gelegenheit, vermutlich nächste Woche, wenn ich da die nächste Folge aufnehme, dann sind vermutlich alle Slots schon belegt. Aber jetzt ist es noch möglich, Svenja. Ist eine großartige Sache und ich glaube, da kann man den kleinen Wildbienchen auch mal ein bisschen bei ihrer Arbeit zuhören. Hättest du auch Bock drauf, ne?
Naja.
Aber du kannst das gerade nicht aus nachvollziehbaren Gründen. Du hast gesagt, du willst dich um deine Dissertation kümmern. Das ist ja auch wichtig und so. Und das wollen wir den Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich nicht verheimlichen. Also du hast das angekündigt, dass du jetzt erstmal pausieren wirst hier im Podcast, zumindest was die Soil Talks angeht. Und da möchte ich einfach die Gelegenheit nutzen, um dir natürlich erstens mal ganz viel Erfolg zu wünschen für deine Diss. Dass du gut vorankommst, dass möglichst wenig Nerven kaputt gehen dabei. Das ist ja auch immer, glaube ich, so eine nervige Angelegenheit.
Ich zähle schon mal vorher die grauen Haare.
Ja, genau. Und hinterher dann kannst du da noch ein Paper rauskloppen, ja. Und dir auch nochmal zu danken für deine bisherige Arbeit hier im Podcast. Ich glaube, du hast das Repertoire sehr bereichert immer mit deinen Beiträgen und hast dazu beigetragen hier, dass dieses Projekt wirklich auch gelungen ist, so wie es gelungen ist. Also vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Die Hörerinnen und Hörer werden dich noch in Interviewfolgen hören, die du vorbereitet hast. Aber das ist ja auch nachvollziehbar, dass man sagt, sich jetzt erstmal auf was anderes konzentrieren, ne, was wichtig ist. Das haben wir hier im Team auch immer so gehandhabt, dass Leute trotzdem mitwirken können, sich mit ihren Interessen und Fähigkeiten, Fertigkeiten einbringen können, aber dass eben auch manchmal das Leben gerade bei der DIS manchmal anders spielt, ne, dass man sich darauf konzentrieren muss. Also hoffe ich ja, dass wir dich in einiger Zeit hier wieder hören und dass du wieder neue, tolle Themen mitbringst.
Das hoffe ich auch.
Genau, und was die Leute da draußen auch mitbringen können, das sind natürlich jederzeit Feedback, Anmerkungen oder Ideen. info@zollcast.de ist da die E-Mail-Adresse eurer Wahl. Vielleicht auch einen Gruß an die liebe Svenja. Das wird ihr natürlich alles weitergeleitet. Hallo Svenja, wir werden dich vermissen und so. Das ist ja immer eine schöne Sache. info@zollcast.de. Darüber hinaus sind wir in diversen sozialen Medien aktiv. Die Links dazu findet ihr in einem Linktree unter jeder Folge. Und Svenja, jetzt summeln und brummeln wir mal in den Boden hinein und beschließen diese Folge. Das war Zollcast Folge 139 vom 9. April 2025. Und die Svenja und der Christoph sagen Tschüssi.
Ciao.
Der Zollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.